Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir bleiben beim Thema Corona. Gestern haben die Europäische Arzneimittelagentur EMA und die EU-Kommission grünes Licht zum Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer gegeben. Anfang Januar könnte zudem der Impfstoff von Moderna in der EU zugelassen werden, auch ein mRNA-Impfstoff. Die EU setzt allerdings auch noch auf die Zulassung einer Reihe weiterer Impfstoffe von AstraZeneca und der Universität Oxford, von Johnson & Johnson, CureVac und Sanofi GSK. Welche Chancen und Herausforderungen diese Vielfalt an Präparaten mit sich bringt, darüber habe ich vor der Sendung mit Maridin Addo gesprochen. Sie leitet die Infektiologie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und ist selbst an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs beteiligt. Ich habe sie zuerst gefragt, hätte die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in Europa noch schneller kommen können oder sollen?
Also es ist ja auf jeden Fall jetzt schon mal ein wirklich hervorragendes Zeichen, dass wir jetzt loslegen können und dass die Zulassung doch noch vor Ende des Jahres gekommen ist. Es war ja schon zu einem späteren Zeitpunkt avisiert. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir die regulatorischen Prozesse so durchlaufen, dass wir einen sicheren und wirksamen Impfstoff dann auch in der EU zulassen.
Bald könnte ja auch der Impfstoff von Moderna in der EU zugelassen werden, Anfang Januar. Die EU hat aber offenbar zu wenig Dosen von diesen jetzt bzw. dann bald zugelassenen mRNA-Impfstoffen bestellt, als dass eben schnell ein großer Teil der Bevölkerung damit versorgt werden könnte. Bei diesen Präparaten sind zwei Impfungen für eine optimale Wirkung notwendig. Sind auch Einmalimpfungen als vorübergehende Option denkbar, um eben schneller mehr Menschen, zumindest für eine gewisse Zeitspanne, zu immunisieren? So eine Light-Version soll es ja angeblich vom russischen Impfstoff Sputnik V geben.
Ja, also ich sehe diese Strategie relativ kritisch, weil wir haben ja wirklich lange Zeit jetzt auch auf diese Studiendaten gewartet. Die sind so kalkuliert worden und berechnet worden, dass es tatsächlich erst einen Schutz gibt bei zwei Dosen. Man hat zwar gesehen, dass eventuell die Schutzwirkung schon früher beginnt, aber eigentlich waren die Studien nicht gepowert für diese Analyse. Also ich denke, wir sollten schon priorisiert versuchen, die Impfungen so zu verimpfen, wie die Schutzwirkung auch gezeigt wurde.
Die EU setzt neben BioNTech, Pfizer und Moderna ja noch auf eine Reihe anderer Impfstoffe. Ist da bald mit weiteren Zulassungen zu rechnen, Ihrer Kenntnis nach?
Also es sind ja mittlerweile über 200 Impfstoffkandidaten in der Entwicklung, davon über 50 in der klinischen Prüfung und einige so über 14 in den letzten Phasen der Entwicklung. Die nächsten Kandidaten sind wahrscheinlich AstraZeneca, die ja auch schon Phase 3 Schutzwirkungsdaten veröffentlicht haben. Da wird wahrscheinlich die nächste Zulassung ausgesprochen werden. Wann das genau sein wird, das ist noch unklar. Aber es gibt auch noch andere Kandidaten, die in der Phase 3 sind. Da gibt es noch einen viralen Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson. Ja, es gibt noch einen mRNA-Impfstoff von der Firma CureVac hier in Deutschland. Insofern erwarten wir durchaus in der ersten Jahreshälfte noch weitere Produkte, die zur konditionalen Market Authorization kommen könnten.
Gerade sorgt ja eine in Großbritannien identifizierte Virusmutation für Aufsehen. Gibt eine Vielfalt unterschiedlicher Impfstoffe auch zusätzliche Sicherheit, um gegen solche Mutationen ja gewappnet zu sein?
Also man muss zu der jetzigen Mutation ja sagen, dass momentan davon ausgegangen wird, dass das keinen Einfluss auf die Impfstoffschutzwirkung haben wird. Mhm. Das wird natürlich noch sehr genau beobachtet. Insgesamt muss man natürlich sagen, die Impfstoffkandidaten, die momentan führend sind oder weit vorne, haben alle das gleiche oder ein ähnliches Antigen, nämlich das Spike-Protein als Antigen. Insofern für Mutationen im Spike-Protein ist jetzt diese Vielfalt nicht unbedingt etwas, was dann vor Mutationen schützen würde. Insgesamt ist es aber sicherlich sinnvoll, verschiedene Ansätze jetzt auch parallel zu prüfen, um auch dann im Nachgang zu wissen, für die nächste Pandemie, welches sind die besten Ansätze?
Wenn wir jetzt nochmal auf die konkrete Situation in der EU schauen, wenn es jetzt hier zu weiteren Zulassungen von Impfstoffkandidaten kommt, wie werden diese neuen Impfstoffe dann in die ja schon angelaufenen Impfpläne eingefügt? Zum Beispiel, wenn sich zeigt, dass bestimmte Risikogruppen einen Impfstoff besonders gut vertragen?
Also ich denke, dass die Impfstrategien und die Vorbereitungen für die Impfzentren oder auch die anderen Impfstellen, die laufen ja auf Hochtouren und die können auch sehr gut adaptiert werden. Also einige von den Impfstoffkandidaten, wie zum Beispiel AstraZeneca, die haben zum Beispiel den Vorteil, dass die nicht bei so tiefen Temperaturen gelagert werden müssen. Da können dann zum Beispiel auch Arztpraxen mitimpfen. Also das kann durchaus auch das Spektrum der Logistik vereinfachen. Das wird dann wahrscheinlich so, wie jetzt auch der moderne Impfstoff, wenn er verfügbar ist, auch in die weitere Impfplanung mit einbezogen werden. Das kann man sicherlich dann mit Unterstützung der Behörden und des Gesundheitsamts adaptieren.
Können denn gegebenenfalls auch unterschiedliche Impfstoffe kombiniert werden? Es gab ja gerade eine entsprechende Ankündigung von AstraZeneca und dem Gamaleya-Institut zu Sputnik V, dass da eine Kooperation angestrebt wird, weil die eben auch beide auf dem Vektorvirus basieren.
Ja, das ist auch gar kein ungewöhnliches Vorgehen. Also man muss dazu auch wissen, dass der zugelassene Ebola-Impfstoff oder einer der zugelassenen Ebola-Impfstoffen auch auf einer Kombination aus zwei viralen Vektorimpfstoffen besteht. Und das ist durchaus ein Verfahren, das gängig ist und wahrscheinlich sogar Vorteile hat, dass wenn man halt zwei verschiedene Vektoren nimmt, dann die Vektorimmunität nicht so eine große Rolle spielt. Es werden auch Ansätze verfolgt, wo man Vektorimpfstoffe mit RNA kombiniert. Da wird die Zukunft, die zweite Generation der Impfstoffe, uns wahrscheinlich noch einiges lehren.
Das heißt, es könnte durchaus sein, dass dann unterschiedliche Präparate tatsächlich mRNA-Impfstoffe und ein Vektorimpfstoff zusammen verimpft werden.
Genau, also es sind ja immer zwei Impfungen gefragt und man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass mit dem mRNA-Impfstoff begonnen wird und dann ein Vektorimpfstoff zum Boost genommen wird oder umgekehrt. Diese Ansätze müssen natürlich auch noch klinisch geprüft werden. Also es laufen da zum Teil auch schon Studien an. Im Januar sind in UK da Studien zu geplant.
Sie haben eben schon gesagt, die jetzt in Phase 3 befindlichen Studien sollten auf jeden Fall weitergeführt werden. Wenn dann irgendwann eine gewisse Anzahl von Impfstoffen tatsächlich zugelassen ist, wird es dann eigentlich noch die finanzielle Unterstützung geben für diese noch laufenden Impfstoffprojekte? Und wie ist es außerdem aus ethischer Perspektive? Ist es dann noch vertretbar, Placebo-Studien weiterzuführen, wenn es eigentlich schon funktionierende Impfstoffe gibt?
Ja, das sind zwei ganz wichtige Aspekte. Also gerade der Aspekt der placebo-kontrollierten Studien wird auch jetzt schon aktiv von den Impfstoffentwicklern angegangen. Also es werden Angebote gemacht für die Menschen, die in Impfstoffstudien sind, die ja momentan noch verblindet sind. Und wenn man in eine Kategorie der Priorisierung fällt, zum Beispiel über 80 ist, dann kann man aus dem Placebo-Arm in den Verum-Arm wechseln. Also die verschiedenen Entwickler bereiten sich darauf vor, weil, wie Sie schon sagen, es ja nicht ethisch ist oder problematisch ist, jemanden einen solchen Impfstoff dann vorzuenthalten. Die klinischen Studien, die noch nicht angelaufen sind in der Phase 3, die werden wahrscheinlich Designs haben müssen, die andere Korrelate benutzen als eine Placebo-Kontrolle. Und das ist momentan noch in der Entwicklung.
Die Hamburger Infektiologin Marilyn Addo über den Umgang mit unterschiedlichen Impfstoffen gegen SARS-CoV-2.